ARD.
And we're back. Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika. Wer muss denn reden?
Zurück aus unserer kleinen Sommerpause. Herzlich willkommen. So viel ist passiert seit unserer letzten regulären Ausgabe. Es gibt besonders viel zu besprechen in dieser besonderen Ausgabe, denn es ist eine Coast-to-Coast-Ausgabe sozusagen. Wir befinden uns nämlich an entgegengesetzten Enden der USA gerade. Ich melde mich gerade von unserer Drehreise für die neue US-Wahl-Doku, die am Vorabend der Präsidentenwahl im ersten laufen wird, aus dem sonnigen Kalifornien in Los Angeles, wo wir unter anderem heute mit Jürgen Klinsmann gedreht haben, den wir getroffen haben, und ich durfte ein bisschen mit ihm Fußball spielen. Wie das aussieht, das dann am 4. November. Und du, Jeff, bist aber auf der anderen Seite des Landes.
Genau, ich bin auf der Ostküste in New York. Aber wir haben auch ein bisschen Zeit zusammen, bevor wir in unterschiedliche Richtungen gegangen sind. Wir waren eine Weile in Wisconsin bei Familie und Freunde und haben auch viele neue Eindrücke, viele Diskussionen gehabt. Eigentlich hat ein von unseren Kindern mich gestern gefragt, können wir über irgendwas anderes als Politik reden, bitte? Also die haben eine echt viel gehört, aber das ist nicht nur uns, das ist nicht nur, weil wir fragen. Also das ist auf jeden Fall ein Thema hier.
Ja, man merkt auf jeden Fall, dass so langsam der Buzz über diese Wahl immer stärker wird. Jetzt zumal diese Woche auch noch die Demokraten ihren Parteitag in Chicago abhalten, DNC. Also wir kommen jetzt wirklich langsam auf die Schlussgeraden, auf die heiße Phase, muss man ja auch so sagen, des Wahlkampfs. Und lange Zeit war in den USA, glaube ich, bei vielen das Thema auch eher, ach, lass mich in Ruhe damit, aber die Hochs und Tiefs, Aufs und Abs der vergangenen Woche in diesem unglaublichen Wahlkampf beschäftigen die Menschen hier dann doch schon. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen in dieser Folge, was wir so erlebt haben in den vergangenen Tagen. Und wie du gesagt hast, Jeff, die erste Station war Wisconsin am See bei deiner Mutter. Und ich muss eins vorweg gleich sagen, Jeff, das ist zumindest up north. Wisconsin ist ja, wie du mal sagst, einer der wichtigen Swing States, dein Heimatstaat. Bei dieser Wahl wird es darauf ankommen, aber da oben im Norden des Bundesstaates, that's Trumpland. Also wenn man da Schilder gesehen hat, Wahlkampfschilder, dann waren die alle für Trump. Besonders drollig fand ich eins noch vor 4 Jahren, wo noch Pence drunter stand als Vizepräsidentschaftskandidat und noch nicht J.D. Vance. Und dann hatte das jemand einfach mit blauer Farbe übersprüht, aber man sah noch eindeutig, dass da Pence stand. Also insofern, da oben ist man sich ziemlich sicher, glaube ich, dass Trump dieses Rennen macht, aber das ist ja nicht der ganze Bundesstaat.
Nee, also wie du sagtest, wir haben viele Schilder, aber auch viele. Also bei der Straßenfest in der Stadt von meiner Mutter gab es auch viele T-Shirts. Man hat auch gesehen diese Fight, 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 Kampf, 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 diese Faust von Trump auf ein T-Shirt, der Faust, das er in die Luft gemacht hat nach der Attentatversuch. Es gab auf jeden Fall viele Schilder, aber nicht nur das. Ich habe auch ein paar Mal gesehen ein Schild, wo es steht nur Be nice, be kind. Also sei nett zueinander. Also ich glaube, das ist auch irgendwas in einem Swing State ist es besonders. Ne? Das ist ein Swing State, weil es ist noch nicht sicher, ob es für die Demokraten oder für die Republikaner geht. Und das heißt, dass es gibt viele unterschiedliche Meinungen. Viele Leute, die wohnen nebeneinander. Die müssen diskutieren, die müssen einander beim Einkaufen sehen. Und ich glaube, das kann sehr schwierig sein, also miteinander dann zu leben, zu reden. Und das war auch ein Thema. Be nice.
Ja, auf jeden Fall tun mir die Wisconsinites ein bisschen leid, weil die werden so bombardiert mit Werbung und Wahlwerbung und TV-Spots. Ich habe den Unterschied richtig gemerkt. Hier im Hotelzimmer in Kalifornien habe ich bislang noch keinen einzigen Wahlwerbespot geschaltet gesehen. Und in Wisconsin war das ständig die ganze Zeit. Also die werden jetzt bis zur Wahl natürlich regelrecht bearbeitet. Das wirkt sich danach natürlich aus.
Ja, aber wie gesagt, Wisconsin ist ein Swing State. Und das heißt, es gibt nicht nur Trump-Wähler, aber auch viele Demokraten. Und diese Demokraten hier in Wisconsin haben eine neue Begeisterung, seit Harris jetzt der offizielle Kandidat ist für die Demokraten. Es gibt auf jeden Fall eine neue Energie. Und man spürt das in Wisconsin auf jeden Fall. Leute sind wieder begeistert. Die haben das Gefühl, dass für das erste Mal seit Obama haben die einen Kandidat, die eine neue Energie im Rennen bringt, der eine neue Chance gibt. Gefühlt, weil so viele Demokraten hatten das Gefühl, dass es gab keine Chance für Biden, besonders nach der Debatte, nach der Attacke, nach der Republikanischen Parteitag. Es gab diese High und die Demokraten haben fast die Handtuch reingeworfen.
Man hat auch so das Gefühl, dass viele dachten, diese Messe ist gelesen. Also das hat Trump, das haben die Republikaner in der Tasche, speziell nach dem Attentat, wie du sagst.
Ja, das ist es komplett gedreht. Wir haben besonders diese Begeisterung gespürt, als wir waren unterwegs. Wir waren in einer kleinen Brauerei, also eine halbe Stunde entfernt von wo meine Mutter wohnt. Das heißt The Minocqua Brewery. Und es ist ziemlich bekannt eigentlich. Ich glaube, es war eine Schlagzeile, weil es ist diese blaue Insel in eine sehr rote Stadt und sogar viele in die Stadt haben versucht, der Brauerei zu schließen, weil der Besitzer ist eine sehr laute Unterstützer von Demokraten. Aber er ist noch offen und verkauft Sachen wie, also ein Bier, das die nennen MAGA Trainen oder MAGA Tears, also die Tränen von MAGA, von Trump-Unterstützer zum Beispiel. Und viele andere lustige Art Bier und dann T-Shirts mit Kamala in einer Art von die Obama-Grafik von 2008 mit das Wort Hope oder Hoffnung. Und man kommt da rein und ist ein bisschen, wie gesagt, blaue Insel. Man weiß, dass alle sind auf die gleiche Seite. Als wir da waren, wir haben es besucht und ich habe mit einer Frau gesprochen zum Beispiel, die kommt aus Eau Claire, das ist eine Stadt in der westlichen Teil der Bundesstaat. Und sie war bei der Rallye in Eau Claire, wo Harris hat ihre neue Vize, Tim Walz, der Gouverneur von Minnesota, vorgestellt. Und diese Frau hat gesagt, der Energie war unglaublich. Das war wie auf einem Rockkonzert zu sein. Und die Leute waren so begeistert. Die Stimmung war so toll. Es gab eine neue Energie und man hat es sofort gespürt. Also man hat es nicht gesehen, als Biden der Kandidat war. Es gab nicht die Leute, ja, wann ist der nächste Rallye? Gehst du hin? Ja, können wir ein Schild kaufen? Also ich brauche ein T-Shirt. Sowas hat gefehlt. Wenn man in andere Swing States reinschaut, Michigan, Pennsylvania, Arizona, es ist immer noch sehr, sehr eng. Aber man sieht, dass sie schafft das ein bisschen weiter nach vorne in die Umfrage. Oder mindestens ist, wie man sagt, also auf Englisch Nacken und Nacken, nee, ihr sagt Kopf und Kopf, ne?
Ja, genau.
Man merkt diese Euphorie, wenn man unter anderem Demokraten ist, aber es gibt immer noch viele Unterstützung für Trump. Es ist immer noch, deswegen ist es ein Swing State.
Ja, dein Vater, um das schon vorwegzunehmen, wir sind nämlich dann auch nach North Carolina gefahren und haben deinen Vater besucht in Charlotte. Der würde das halt jetzt noch als diese Honeymoon-Phase abtun, ne, wo alle noch so ein bisschen begeistert sind und wie bei Flitterwochen man noch sehr verliebt ist sozusagen. Und er sagt auch, natürlich wird es jetzt mit der DNC, mit dem Parteitag der Demokraten in Chicago nochmal eine Stufe höher gehen vermutlich. Aber wenn das dann irgendwann abgeklungen ist, dann wird sich das Rennen wieder normalisieren, wenn es dann weniger um Personen, sondern wieder vielleicht mehr um Inhalte geht. Und mal abwarten, wie das dann in Wisconsin ausgeht. Aber weil du den Vizepräsidentschaftskandidaten von Kamala Harris gerade angesprochen hast, Tim Walz, hat man noch gar nicht drüber groß geredet. How about it? Also ich meine, du als Midwesternerin musst doch, glaube ich, auch sehr dafür sein, dass da jemand aus dem Mittleren Westen da jetzt antritt, oder?
Ja, also wenn ich ehrlich bin, ich hatte keine Ahnung, wer Tim Walz war vor ein paar Wochen. Also ich glaube, die Minnesotans kennen ihn schon, aber der Rest der USA ist jetzt ein neues Gesicht. Und wir haben viel gehört von anderen Kandidaten. Wir haben über Mark Kelly, der Senator aus Arizona, gesprochen, oder Josh Shapiro, der Gouverneur aus Pennsylvania, noch eine sehr wichtige Swing State. Und deswegen, alle haben gesagt, es wird auf jeden Fall Shapiro sein. Das ist eine wichtige Swing State. Minnesota ist kein Swing State, das ist ziemlich blau. Und Tim Walz ist nicht eine National Figure. Es ist jemand, der also ziemlich unbekannt war vor ein paar Wochen. Wer ist Tim Walz? Er war eine Lehrer, er war ein Football-Trainer für der High School, wo er unterrichtet hat. Er war 24 Jahre in der National Guard, also Militärdienst. Er ist ein Vater von zwei Kindern. Ich finde, er ist dieser typische Midwestern Dad. Er ist der Vater von jeder von meiner Freunde, von meiner Kindheit. Wirklich, ich habe das Gefühl, dass ich kenne ihn persönlich. Er ist jemand, der so begeistert ist und kommt auf die Bühne und explodiert in Energie. Steht immer hinter Harris und lässt die nach vorne gehen. Er ist ein Jäger, aber trotzdem jemand, der als Gouverneur hat Waffenkontrollegesetz vorgestellt. Und es ist immer gut, so einen Kandidat zu haben, der hat beide Perspektive. Und er hat seine zwei Kinder mit künstlicher Befruchtung bekommen mit seiner Frau. Und das ist ein sehr persönliches Thema für ihn, was normalerweise viele Leute sehen mehr als Frauenthema. Er ist jemand, der einfach der relatable ist. Du hast das Gefühl, du kennst jemanden wie ihm und du kannst ihm vertrauen. Also, und das ist ein super Kompliment, finde ich. Ich finde, das war eine gute Entscheidung von Harris.
Auf jeden Fall Midwestern Appeal. Das ist, was ja auch diese Relatability, also dass man quasi sich damit jemandem identifizieren kann oder mit dem Bier trinken gehen wollen würde. Das sind so Faktoren, die im US-Wahlkampf auch eine Rolle spielen. He checks a lot of boxes, sagt man im Englischen. Ne? Also der kannst du eine Menge Haken an, was die Voraussetzungen für einen guten Kandidaten sind. Ich hatte auch gedacht, dass Shapiro die smartere Wahl gewesen wäre, der aus Pennsylvania, weil Pennsylvania eben so ein wichtiger Swing State ist. Also ich glaube, es gäbe vielleicht ohne Wisconsin oder ohne Michigan noch einen Weg ins Weiße Haus. Aber wenn Pennsylvania nicht an die Demokraten fällt, dann wird es für das Harris-Walls-Ticket, glaube ich, sehr schwer. Also insofern wäre das wahrscheinlich naheliegender gewesen, aber ja, sie hat sich eben für jemanden auch entschieden, mit dem sie vielleicht auch persönlich gut kann und besser konnte. Und wie du sagst, ich glaube, dass er ständig mit so Camouflage-Jäger-Baseball-Mützen rumläuft.
Die Camo Cappy ist auf jeden Fall der heiße Accessoire der Sommer, das man schon der Brad Summer nennt. Dieser Midwestern Charm geht nicht für alle, wie man weiß, obwohl die meisten sind begeistert, aber mein Vater zum Beispiel, es funktioniert nicht.
Nee, der ist nicht überzeugt, obwohl er selber ja aus dem Mittleren Westen kommt. Aber wir waren, wie anfangs erwähnt, ja dann nämlich in North Carolina bei deinem Papa in Charlotte. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, dass ihr immer schnell aneinander geratet, wenn es um Politik geht in den USA. Aber diesmal hatte ich das Gefühl, das war noch ein bisschen emotionaler als sonst. Oder täuscht mich da der Eindruck?
Nee, das kann sein, ja. Also ich habe nur das Gefühl, dass es ist so leicht für ihn, so viel auszublenden, dass er kann alles akzeptieren, wofür Trump steht und sagt einfach, ich wähle der Partei, ich wähle Republikaner. Und also ich sehe das klar anders. Ich sehe das als, der Republikaner sind der Partei von Trump und ich kann die zwei Sachen nicht auseinander und er kann. Und das regt mich ein bisschen auf, ja.
Ein bisschen ist gut, ja. Ja, aber das ist in der Tat sehr weit verbreitet unter Republikanern. Wir haben für unsere Doku, da haben wir nämlich auch gedreht in Charlotte, da haben wir eine Runde von Freunden von deinem Papa zusammen getrommelt und hatten dann so eine Gesprächsrunde, einen kleinen Kreis mit ihm auch. Und das war durch die Bank weg die Einstellung. We don't like Trump, but. Ne, wir können mit Trump nichts anfangen, wir finden ihn furchtbar, wir würden unsere Tochter nicht alleine lassen mit dem, was auch immer, würden kein Bier mit dem trinken. Aber ich mag, wofür die Republikaner stehen oder wofür in dem Fall dann Trump eben auch steht. Und wir haben dann auch darüber geredet, naja, wie seht ihr denn zum Beispiel eine potenzielle Präsidentschaft Trump auch mit Bezug auf die Unterstützung der Ukraine, die ein Trump und J.D. Vance, sein Vizekandidat, ja wahrscheinlich zurückfahren werden mit entsprechenden Auswirkungen und so. Und dann sagen sie, ja, tut mir leid für euch in Europa, das ist dann vielleicht ein Problem, aber wir haben genug andere Probleme und viel mehr als die Außenpolitik. Viel wichtiger ist für uns die Wirtschaft. Das ist für alle in der Runde das Top-Thema gewesen. Die meisten ältere Amerikaner und alle schon im Rentenalter und die sagen dann alle, unter Trump war mein Pensionsfonds, das ist ja in den USA, ist ja die Rente oder die Pension oft eben an Aktienfonds geknüpft, die war viel höher. 10%, 15%, 20% höher, 30%, sagte der eine sogar. Und natürlich die Benzinpreise und solche Dinge. Also das ist etwas, wo sie sagen, ja, da ist mir egal, ob Trump irgendwelche Sachen sagt. Und wir wünschten, er würde bei der Sache bleiben. Ich glaube, auch viele haben Angst, dass das Problem ist. Das war auch so ein Tenor dieser Runde, dass gar nicht über die Politik gesprochen wird, über die Policy und über die Themen und die Position, sondern Trump quasi sein eigener größter Feind ist und dass er so sehr ablenkt durch das, was er ständig raushaut. Diese Woche wird die ganze Aufmerksamkeit auf die Demokraten und den Parteitag sein. So eine harte Woche für Trump, ja. Also wenn der eins wirklich nicht aushalten kann, groß, dann ist, wenn er nicht genügend Aufmerksamkeit hat. Und seit dem Attentat hält ihn der Secret Service auch erstmal von diesen Rallies fern. Also die finden derzeit nicht statt. Insofern glaube ich, das ist so ein bisschen das Problem, dass er dann irgendwas raushaut und da keine Disziplin zeigt, die sich eben viele Republikaner wünschen würden. Aber ja, das können die trennen. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtiges Merkmal von vielen republikanischen Wählern, dass sie sagen, vergiss Trump, der ist nun mal jetzt da auf dem Ticket. Außer seiner Base, die findet ihn natürlich super. Aber viele Leute wie dein Papa, Jeff, oder eben seine Freunde, seine Kumpels, die sagen, ja, Trump mögen wir auch nicht, aber wir wählen trotzdem für ihn, weil die Republikaner für das stehen, wofür stehen. Sei es jetzt weniger Staat, weniger Steuern oder eben mehr Konzentration auf das eigene Land. Das habe ich häufiger so erlebt, aber jetzt gerade in diesem Fall besonders aktuell.
Ja, ich finde auch, so Hoffnung stirbt zuletzt, wie die Deutschen sagen. Und ich fand es interessant, obwohl wir so unterschiedliche Meinungen haben, wir haben trotzdem, wenn wir wirklich tiefer reingegangen sind in viele Themen, wir hatten mehr in common, als ich dachte. Also wir haben die gleiche Meinung über Waffenkontrolle zum Beispiel. Er glaubt auch, dass es muss zu Hintergrundchecks geben und Kontrolle für Semi-Automatic-Waffen. Das ist einfach dieser Kulturkrieg, das die Republikaner benutzen, diese Kulturkrieg-Themen zum Beispiel, also Transgender-Kinder. Und das ist irgendwas, wo wir haben angefangen zu diskutieren und er hat gesagt, ja, und ich habe diese Geschichte gehört von diesen Trans-Kindern in die Schule und die wollen alle jetzt ein anderes Geschlecht sein. Und ich habe gesagt, das stimmt nicht. Und was ist, wenn ein Kind überlegt und hat diese Probleme, das Kind braucht Unterstützung, braucht Verständnis und es ist nicht schwer genug, sollen wir das Thema rein in der Politik? Und dann sagt er, ja, du hast recht. Also wenn wir richtig rein in die Themen gehen, wenn er nicht aufgeregt ist von Schlagzeilen, dann haben wir viel mehr in common. Und das hat mich Hoffnung gegeben, aber hat mich auch total frustriert, weil er kommt immer zurück zum großen Schlagzeilen oder zum Wirtschaft und kann die andere Sachen alles ausblenden. Das ist frustrierend und für mich auch dieses Mal auch, ja, vielleicht ein bisschen mehr emotional dieses Mal.
Wo du gerade sagst, die Hoffnung stirbt zuletzt, was würde man eigentlich im Englischen, im Amerikanischen sagen dafür?
Also vielleicht, it's not over till the fat lady sings, könnte das sein?
Oh ja, stimmt. Guter Einwand. Ja, das muss man ein bisschen erklären. Das verstehen viele in Deutschland, glaube ich, so nicht. Stereotypisch ist eine Oper immer zu Ende, wenn die große Schlussarie gesungen ist. Dem Vorurteil nach sind viele Opernsängerinnen, die haben, wie sagt man, einen Resonanzkörper vielleicht. Das ist ein Vorurteil ziemlich. Aber das hat dazu geführt, dass es zu dieser Redewendung gekommen ist. It ain't over until the fat lady sings. Erst dann ist die Oper wirklich vorbei. Das stimmt. Also so ein bisschen in die Richtung geht es zumindest. Ja, also eine Menge Eindrücke, die wir gesammelt haben in den vergangenen Tagen. Und ich will auch noch ein bisschen länger unterwegs sein auf dieser Drehreise, um auch jetzt diese Woche ein bisschen auch auf den Parteitag der Demokraten zu gucken. Aber Stichwort Parteitag der Demokraten, das wird, wie ich sagte, eine harte Woche für Trump. Denn da ist jetzt die ganze Aufmerksamkeit des Landes ist jetzt auf diese Koronisierung, diese Krönungsmesse für Kamala Harris, die ja bereits schon die nominierte Kandidatin der Demokraten ist. Aber da wird natürlich wieder versucht, eine Menge Momentum und noch mehr Momentum zu generieren für die Kampagne Harris und Walz.
Aber es ist nicht nur dieser Momentum, aber andere Leute würden auch die Parteitagwoche versuchen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für ihre Themen zu generieren. Und das ist nämlich die Proteste, die sind geplant gegen den Krieg in Gaza, die Pro-Palästinenser-Proteste, die geplant sind. Und auf jeden Fall, die hören groß sein von allen Berichten. Es gibt eine Gruppe von Leute, die sind von Milwaukee nach Chicago gelaufen. Also das ist ungefähr 120 Meilen, ich glaube 200 Kilometer gelaufen und da zu sein. Und die sind nicht die einzige Gruppe. Das ist auch ein Thema, das ich mit Freunden hier in den Staaten diskutiert habe, mit vielen muslimamerikanischen Freunden, besonders von meiner ehemaligen Mitbewohner aus Kabul. Sie ist Afghanin-Amerikanerin und kam als Dreijährige nach Amerika als Flüchtlinge und ist hier aufgewachsen, arbeitet jetzt von der UNO und hat gesagt, dass die zum Beispiel, dass die Afghaner hier in Amerika, die würden sowieso Biden nicht wählen, als er der Kandidat war. Die haben immer noch so viel Wut wegen, wie das passiert ist, wie die Amerikaner sind rausgegangen. Und dass Biden halt nie nach diesem Auszug, hat nie versucht, mit den Afghanern zu reden, hat nie Afghanistan priorisiert, hat nie die Flüchtlinge Hilfe gegeben oder das priorisiert. Also die haben also mixed feelings über Harris und wissen, dass Trump wäre auch nicht eine gute Entscheidung, aber sind wirklich immer noch sehr verletzt und sehen auch jetzt der Krieg in Gaza als noch eine Beleidigung. Und das höre ich auch von anderen Muslimamerikanern, die sind erleichtert, dass Biden nicht mehr der Kandidat ist, aber sind noch nicht überzeugt von Harris und wollen hören, was sie zu sagen hat, ob das ein Thema wird jetzt an der Parteitag oder nicht. Also die würden warten und sehen, was sie dazu sagen wird. Sie ist auch Teil der Biden-Regierung und deswegen, obwohl sie ein Change-Kandidatin ist, Naja, also sie kommt mit die ganze Politik von den beiden Administration und das ist irgendwas, dass die darüber sprechen muss. Und das könnte auch einen großen Einfluss haben, von wem die wählen in November.
Wie gesagt, auch wenn du und ich auch so ein bisschen unter dem Eindruck sind, ja, hier ist jetzt mehr Momentum für die Demokraten auf jeden Fall da als für die Republikaner. Und das in relativ kurzer Zeit. Das ist schon wirklich beachtlich und erstaunlich. Aber es ist nach wie vor total eng. Und dann kommt es auf solche Stimmen wie eben die Freundin, die du gerade erwähnt hast, an. Und ich glaube, dass dein Vater nicht ganz Unrecht hat, dass wenn diese Honeymoon-Phase, diese Flitterwochenphase erstmal ein bisschen vorbei ist in einigen Wochen oder vielleicht in den nächsten Monat hinein, dass das dann in den Umfragen sich auch niederschlägt. Denn historisch und traditionell brauchen die Demokraten in den Umfragen ein ziemliches Polster, um genügend Leute mobilisieren zu können, dann auch wirklich wählen zu gehen. Also Biden hatte so 7-8 Prozentpunkte Vorsprung und am Schluss waren es nur wenige 10.000 Stimmen oder noch nicht mal ein paar tausend Stimmen in einigen Swing States. Also das Team Harris-Walz hat da eine Menge vor sich an Arbeit und an Wegstrecke. Also es wird, glaube ich, eine große Demokratenparty natürlich. Das soll sie ja auch sein. So sind diese Parteitage auf beiden Seiten ja auch immer angelegt. Haben wir bei den Republikanern ja auch gesehen in Milwaukee vergangenen Monat. Ja, aber nur weil da jetzt gerade der Fokus auf den Demokraten liegt, ist das auf keinen Fall ein Indiz dafür, dass diese Wahl dann wiederum jetzt in die andere Richtung vielleicht schon entschieden sein könnte. Und dann geht die heiße Phase des Wahlkampfs ja erst so richtig los und da freuen wir uns schon drauf. Da werden wir natürlich drüber berichten für die heutige Folge. Aber war's das? Vielen Dank fürs Interesse und Zuhören. Soweit unsere Postkarte, wenn man so will, aus den USA. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal aus Los Angeles.
Ich sage Auf Wiedersehen aus New York und bis zum nächsten Mal.
Hey, Kunstverbrechen, der True Crime Podcast aus der Kunstwelt ist zurück mit einer neuen Staffel.
Freud's Bacon Porträt ist eine Ikone.
Es geht um einen krassen Cold Case und unsere bisher härteste Recherche bei Kunstverbrechen.
Das ist wirklich das Allerschlimmste gewesen.
Gemeinsam mit euch suchen wir ein vor über 30 Jahren gestohlenes, sehr wertvolles Gemälde.
I would like to believe that it was stolen from love.
Es wird eine nervenaufreibende und möglicherweise gefährliche Reise zwischen Berlin, London, Leipzig und einem geheimen Ort in Norddeutschland.
Er hat mir auch relativ eindeutig gesagt, dass wenn dieser Mensch die Tür überhaupt aufmachen wird, er nicht auf die Fragen eingehen wird, sondern eher handgreiflich werden wird.
Können wir den Cold Case wieder heiß machen und das gestohlene Bild finden? In der ARD Audiothek hört ihr alle Folgen von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf.